It's us or it's me against you. And in New York, besonders in New York ist es ganz groß, es wir-Gefühl so. Wir sind hier in diesem Deli, wir wollen alle essen. Und deswegen, wir müssen hier zusammenarbeiten, diese Schlange funktioniert. Und in Deutschland ist eher, jeder Idiot hier in die Schlange versucht vorzudrängeln. Und ich muss hier aufpassen, ich bin Platzwart, muss hier aufpassen, dass niemand vordrängelt. Und dieses Wir-Gefühl fehlt irgendwie.
Hi Catalina, happy Berlin Summer.
Yay, es regnet und regnet und regnet und hört wirklich
echt?
Gar nicht mehr auf.
Oh, das tut mir leid. Seit wann?
Ich glaube, um ehrlich zu sein, seit wir unser Sommerspecial aufgezeichnet haben. Am letzten Tag saßen wir bei Lino Brandi und draußen fing es an zu regnen nach der Aufzeichnung. Und ich glaube, seitdem hat es nicht aufgehört.
Also ich war die letzten Tage in Süddeutschland unterwegs und habe immer wieder auf den Wetterradar geguckt und war fasziniert, weil ganz Deutschland war grün. Und ich habe aber den Berlin Summer anders erlebt, denn wir haben zum allerersten Mal, wir beide haben das hingekriegt tatsächlich, wir waren tagelang in Berlin unterwegs, es hat nur wenig reingeregnet und haben zum allerersten Mal die Tables geturnt, hätte ich fast gesagt, die Seite gewechselt bei unserem Podcast und haben die coolsten Americans in Germany gesucht und gefunden. Und für mich war das ein Riesenerlebnis, weil ich war schon ganz lange nicht mehr so alleine in Berlin unterwegs. Die Tage waren vollgestopft. Ich glaube, wir haben in 3 Tagen irgendwie 6 Podcasts aufgezeichnet. Und für mich war es auch, muss ich gestehen, eine Art Therapie, weil ich habe zum ersten Mal Menschen getroffen, die quasi genau das Gegenteil von mir gemacht haben. Ich bin ja von Berlin nach New York gezogen und ganz viele von denen sind aus den USA direkt nach Berlin und sind da geblieben. Und für mich, ja, es war für mich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis und ein bisschen therapeutisch.
Ja, man merkt es auch beim Editen. Ich schneide die Podcasts ja immer und manchmal muss ich dich ein bisschen mehr einkürzen als sonst.
Mein Weinen ein bisschen rausschneiden.
Ja, genau.
Du hast so recht. Ja, ich sehe das auch so.
Ja, genau.
Aber es ist ja auch, weißt du, was mir auch so gut getan hat, es war so interessant, mit Menschen zu sprechen, die von außen auf Amerika gucken, aber von da kommen.
Total.
Und einfach mal zu hören, wie das für jemanden ist, der das gerade so von außen beobachtet, für den das aber auch zu Hause ist. Also hat mich total fasziniert und gepackt und auch nicht mehr losgelassen. Ich denke immer noch über diese Gespräche nach.
Ja, ich fand es auch fantastisch, vor allem, dass wir mal nicht um 21.30 Uhr abends aufgezeichnet haben, sondern einfach zu einer ganz normalen Tageszeit.
Also ich möchte an dieser Stelle mal was loswerden. Die Art und Weise, wie wir diesen Podcast produzieren, ist unglaublich. Wir sind fast immer online, virtuell mit unseren Gästen verbunden, was unglaublich schwierig ist, weil uns fehlt 99% der nonverbalen Kommunikation. Ja, wir haben meistens diese Leute noch nie vorher gesehen. Die wurden uns empfohlen, wir wurden connected irgendwie, irgendwo. Wir haben den Mikro geschickt und dann geht da so ein Videofenster an und here they are. Und dann haben wir eine Stunde Zeit,
um über die ganz großen Themen zu sprechen, auch direkt.
Genau. Und es klappt. Es klappt meistens ganz gut, so dass uns inzwischen sehr, sehr viele Menschen zuhören. Vielen Dank dafür an euch alle da draußen. Aber es ist wahnsinnig, es ist echt, das ist Champions League of Podcasting. Normalerweise bei großen Podcasts, da gibt es eine Redaktion, da gibt es einen Producer, der ruft vorher bei den Gästen an, der bereitet Briefings vor, dann gibt es ein Vorgespräch, vielleicht sogar mit den Hosts, dann kommt man in das Gespräch rein, alles ist, ja, habe ich auch schon erlebt, aber wir machen das halt anders, wir sind aber wahnsinnig effizient und wir kriegen das wirklich gut hin. Und es bedeutet aber auch, dass ihr, Olli und du, fast immer mitten in der Nacht am Mikrofon sitzt und auch noch müde gut zuhören muss, gute Fragen stellen muss. Also ich habe großen Respekt vor allen im Team, dass das immer wieder so gut funktioniert und es ist echt keine leichte Art, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, was wir uns da ausgesucht haben.
Aber eine sehr schöne, finde ich.
Ja. Und dieses Mal, Ja, das hat mir auch so gut gefallen. Wir waren in ganz vielen Stadtteilen von Berlin, haben wir die Podcasts aufgenommen, zum Teil bei den Menschen zu Hause, bei der Arbeit. Wir durften auch ins Wohnzimmer meiner Schwiegereltern, Shoutout an der Stelle an Heiner und Agnes, die gesagt haben, klar kannst du bei uns in der Wohnung podcasten, kein Problem. Und wir waren im Osten und Westen und Norden und Süden. Und auch das hat mir total gut gefallen. Und bei unserem Gast, mit dem wir das Summer Special eröffnen, Drew Portnoy, durfte ich in seine Dachwohnung im Prenzlauer Berg und durfte mit ihm am Küchentisch, am großen Familienholztisch über alles reden. Und Catalina, du musst es jetzt schneiden. Was sagst du, was können sich alle, worauf sollten sich alle freuen, die das Gespräch jetzt gleich hören?
Puh, also auf einiges, vor allem auf eine sehr unterhaltsame und auf einen sehr unterhaltsamen Blick auf Deutschland und die Deutschen und ihren Humor. Drew ist nämlich Comedian, beziehungsweise Journalist turned Comedian, und das kann eigentlich nur eine gute Kombination sein.
Gute Exit-Strategie.
Ja. Ja, und ich finde, ja, er macht das sehr sympathisch. Ich glaube, er ist auch sehr erfolgreich damit, wobei er hat sich ja auch noch Ziele gesetzt und Wünsche, wo er auch noch gerne auftreten würde. Nee, aber es ist, finde ich, ein fantastischer Einstieg in dieses Sommer-Special. Und natürlich habe ich ganz neidvoll auf diese Wohnung geblickt, beziehungsweise da reingehört, weil er gehört zu diesen glücklichen Menschen in Berlin, die einfach vor, ja, ich weiß nicht, waren 20 Jahren für einen Apfel und ein Ei, 3,50 Mark, sich eine Wohnung gekauft haben in der Prenzlauer Allee, glaube ich. Ein Loft, so hört es sich an, zwei Stockwerke. Genau. Und alleine dafür lohnt es sich schon, in diesen Podcast reinzuhören. Übrigens, ihr habt gar nicht übers Wetter gesprochen in dem Podcast. Ich dachte, wenn es irgendwie um Deutsche und um Klischees geht und wie die Deutschen so sind, weil er nimmt ja auch die Klischees der Deutschen, glaube ich, aufs Korn. Ich meine, da muss doch das Wetter fallen. Hallo, wir haben doch diesen Podcast gerade mit dem deutschesten aller Themen eröffnet. Das Wetter, oh, es regnet, oh, es ist zu heiß.
Ja.
Also es geht doch eigentlich gar nicht anders,
stimmt,
als sich im Sommer über das Wetter zu beschweren.
Eine der schönen Klischees, die mir hängen geblieben sind, nicht Wetter, sondern Bäcker. Also beim Bäcker redet man ja auch gerne über das Wetter, aber Drew hat gesagt, es gibt nichts, fast nichts, mit dem man Deutschen so viel Angst machen kann, ist, wenn man beim Bäcker gemeinsam ansteht und dann so tut, als könnte man ihnen vielleicht ihren Platz in der Schlange streitig machen. Man steht also knapp hinter ihnen und reckt immer wieder so den Kopf über die Schulter und guckt mal so und dreht sich so ein bisschen rein, tritt einen Schritt näher an die Glastheke. Er hat gesagt, das ist die beste Art, Deutsche richtig in Panik zu versetzen. Ich habe heute früh wieder brav zu meiner Bäckersfrau hier in Nürnberg gesagt, wie geht's? Mache ich ja immer so, ja. Bringing the American to Germany. Sie hat mich wieder erstaunt angeguckt und dann hatten wir wieder einen netten Plausch, natürlich über das Wetter, klar. Weil es hier natürlich gerade auch alle möglichen Feste verregnet hat. Aber es geht. Americans and Germans, es funktioniert nach wie vor und ich bin wahnsinnig froh, Catalina, dass wir gemeinsam durch Berlin sausen konnten. Ja. Und ich bin super, super stolz darauf und wir werden es, glaube ich, versuchen, einfach weiterzumachen.
Ich glaube auch.
Die coolsten Americans in Germany zu treffen. Und ich wollte uns eigentlich jetzt schon zu Drew schicken, aber noch vorher sagen, danke an Miles & More und Radio.de, unsere Partner. Und wer weiß, welche Partner da noch dazukommen in den nächsten Monaten, wenn wir den Podcast jetzt dauerhaft nach Deutschland verlängern. Ich hänge mich mal da ein bisschen aus dem Fenster. Wer weiß, was nach dem Sommer alles passiert. Aber ich freue mich jetzt erstmal riesig. Jede Woche kriegt ihr jetzt einen coolen American in Germany auf die Ohren. Dank deiner fleißigen Scherenhände, Catalina. Du schneidest das alles gerade im Hintergrund. Und jetzt ab zu Drew, oder? Hast du noch was? Möchtest du noch was loswerden?
Nee, ich würde jetzt nur noch ganz smooth die Überleitung anmoderieren. Wir gehen rein in das Sommer-Special von Wunderbar Together mit Drew Portnoy.
Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Drew Portnoy.
Genau, richtig. Also die meisten Deutschen sprechen es falsch aus.
Nämlich wie?
Portnoy. Die sagen gerne Portnoy.
Portnoy?
Ja.
Ich hätte gedacht Portschnoy oder so. Und ich sitze bei dir in der wunderschönen Wohnküche,
ja,
in Berlin, Prenzlauer Berg.
Genau.
Wie würdest du das für jemanden beschreiben, der gerade zuhört?
Naja, das ist eine alte Fabrik, 1880 gebaut ungefähr. Wir haben es nicht in 1880 gekauft und wir haben es halt renoviert. Es ist ein New York Loft Style eigentlich. Also die Decken sind nicht hoch genug, aber dafür preußische Kappendecken.
Was sind denn
preußische? Na, diese Rundungen, weil das war eine Fabrik, damit das mehr Last tragen kann. Die heißen eigentlich Kappendecken, aber die Bauarbeiter haben immer gesagt preußische Kappendecken.
Ach, die haben so halbrunde Wellen, die Decken, damit die mehr Last.
Genau.
Was wurde hier hergestellt?
Die haben die ganze Zeit während der Bau haben die gesagt, nee, Fabrik. Aber dann, ich habe geguckt in den alten Telefonbüchern, es wurde alles hier produziert. Also echt alles. Es war eine Hutfabrik für eine Zeit lang. Autoteile, also ich hätte nicht gedacht, dass eine Fabrik so oft umzieht, aber anscheinend war das so.
Und zwei Katzen sehe ich.
Ja, ich wollte fragen, ob du Katzenallergie hast. Die haben ein bisschen übernommen, seitdem die Kinder studieren beide jetzt gibt es die Katzen.
Ja, die eine hat den Schaukelstuhl besetzt und die andere guckt raus in den Regen über euren Balkon in den Berliner Hinterhof.
Na, wir glauben nicht an Außenkatzen, die sind beide Innenkatzen, aber sie ist eigentlich im Herzen Außenkatze.
Ah ja,
und deswegen.
Die träumt von der weiten Welt gerade.
Ja.
Und es ist wahnsinnig gemütlich bei euch, es ist viel auch an den Wänden. Was sind so die wichtigsten Dinge, die hier hängen?
Na, es kommt darauf an, jemand fragt. Also diese große Gemälde ist tatsächlich meine Großmutter. Die war eine Riesenpersönlichkeit. Das hat sie selber gemalt in 1920.
Eine elegante Dame vor schwarzem Hintergrund mit dunkler Kleidung, die einen Apfel hält in der Hand.
Weil Profil. Mit der rechten Hand, was man nicht sieht, hat sie den Pinsel gehalten. Mit der linken Hand, mit der Apfel war Spiegel. Deswegen ist es
Selbstporträt.
Ja, es ist ein Selbstporträt
von ihr. Wow, auf Öl.
Ja,
sie war Öl auf Leinwand.
Chicago Institute of Art. Kam aber aus einem
sehr elegantes Familie. Gemälde.
Ja, ist cool, ne? Und dann, das ist ihre Tochter.
Warum war das so eine großartige Person in deinem
Leben? Nee, die war einfach die Matriarch unserer Familie. Die hat alles bestimmt und die einfach eine Riesenpersönlichkeit. Und sie war mit nichts zufrieden. Und deswegen als Kind hast du ein bisschen gelitten, aber hinterher habe ich total Respekt für die Frau gehabt.
Weil du bist mit ihr aufgewachsen?
Nee, wir waren jeden Sommer da, jeden Weihnachten.
Und ihre Heimat?
Die wohnten in Illinois.
Illinois, okay. Ja. Und du bist aufgewachsen?
Denver, Colorado eigentlich.
In den Bergen oder in der Stadt?
Nee, in Denver, an den Füßen von den Bergen. Also klar, wir sind jeden Samstag Ski gefahren. Aber jetzt im Nachhinein, mich ärgert es, dass ich nicht viel öfter in den Rocky Mountains war. Ich bin einfach in Kneipen rumgesessen, ein Bier getrunken. Ich hätte einfach da wandern können.
Du warst schon Berliner, als du noch in Denver warst.
Ja, also das stimmt. Ich wusste immer, dass Denver viel zu klein für mich war. Ich glaube, das war das. Aber als wir da Besuch waren und mit Kindern in den Bergen gegangen sind, habe ich gedacht, warum war ich nicht ständig hier statt Denver?
Wie kann man sich deine Kindheit so vorstellen? Was für eine Art von Haushalt bist du aufgewachsen? Jetzt haben wir deine künstlerische Großmutter schon kennengelernt. Wen gibt es da sonst noch? Wie kann man sich so ein Bild aus deiner Kindheit vorstellen?
Na, ich würde sagen, ich habe eine ziemlich klischee-80er Kindheit. Das heißt Scheidung. Ich war in der Grundschule, als meine Eltern sich geschieden haben. Das war der Mutter von meinem Vater, der dann klischee-mäßig verschwunden ist für ein paar Jahre. Und wir hatten ein Riesenhaus. Und meine Mutter musste das wirtschaften und es war nicht immer gut. Und meine Mutter war auch nicht, die hatte nicht beide Füße auf dem Boden, das war auch ein bisschen schwierig. Aber einfach so ein Klischee, wir waren ein Vorort von Denver. Alle, die da hingezogen sind in den 60er und 70ern, sind wegen Verteidigung. Da war Martin Marietta, die haben Nuklearraketen gebaut, kennt man von Michael Moore Filmen. Das waren alle die Eltern von meinen Freunden, die Freunde von meinen Eltern, das waren alle diese Leute. Die sind von den Midwest, von Illinois, Wisconsin, Minnesota, alle dahin gezogen, um die Verteidigungsindustrie zu unterstützen.
Um Atomwaffen zu bauen.
Ja,
das waren deine Freunde.
Ja, total. Also ich weiß noch, der Mann von der beste Freundin meiner Mutter, er hat gesagt, es seien Nuklearköpfe, also die Trigger, die das löst. Er war Ingenieur und er hat gesagt, ja, das ist, was ich mache. Und dann hat er Gitarre gespielt. Aber als Kind checkst du das nicht, aber deswegen waren wir alle down. Es war einfach so eine typische, wie aus den Filmen kennt, also Scheidung, Papa abgehauen mit seiner Sekretärin. Meine Mutter hat da ein bisschen durchgekämpft.
Und du hast Geschwister?
Ich habe einen Bruder, der wohnt jetzt in Amsterdam. Wir sind deswegen sehr nah, weil wir hatten sonst niemand. Dann sind wir, meine Mutter hat neu geheiratet, wir sind dann nochmal umgezogen, dann hat sie sich nochmal scheiden lassen, nochmal umgezogen.
Und warum ist das typisch 80er?
Na, das war, ich glaube, Scheidung war neu dann. Das war ein neues Ding.
So eine Art Trend.
Ja, wir waren die Ersten. Alle haben runter auf uns geguckt am Anfang. Und dann am Ende waren alle auch geschieden.
Oh Gott.
Ja.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Relax in style as you receive two complimentary Lufthansa Business Lounge vouchers. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Du hast, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, Tragedy plus Time ergibt Comedy. Jetzt ja, klingt das sehr lustig, wenn du das erzählst, aber das war überhaupt nicht lustig.
Nee, war nicht. Und ich nicht wusste, also mein Bruder, ich bin sehr nah mit ihm. Ich glaube, es ist okay, wenn ich das erzähle. Ich wusste, zwei Sachen habe ich neu gelernt von meinem Bruder dieses Jahr. Erstens, dass er gerne spielt, also he likes to gamble. Und das Zweite ist, der ist nicht sehr gut dabei. Und ich habe denen nicht viel Geld gegeben, aber ich musste den ein bisschen unterstützen.
Damals schon?
Nee, das war dieses Jahr.
Dieses Jahr hast du das rausgefunden.
Du hättest gedacht, mit 55 hätte man das schon gewusst. Wusste ich nicht. Er ist jetzt in Therapie.
Okay.
Und dann musste ich mich auseinandersetzen mit dieser ganzen Sache mit meiner Familie. Ah, deswegen ja. Ist das
also das hat, meinst du auch, das hat damit zu tun?
Ja, auf jeden Fall, ja, 100%.
Und welche Demons hast du mitgenommen aus der Zeit? Ich frage auch deswegen, weil ich einen Freund habe in New York, der in der Comedy-Szene arbeitet. Ja. Und der hat mir mal gesagt, every comedian has a demon.
Naja, der andere Witz mit Comedy ist zu sagen, wir sind auf die Bühne, wir suchen die Liebe unserer Väter.
Oh.
Und dann denke ich so, ja, das ist ziemlich eindeutig. Ich war Kind, der ist abgehauen, dann denke ich, es wird jetzt nicht kommen, weil mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Aber,
oh, mein Beileid.
Ja, danke.
Aber du weißt, das wusstest, das hast du mitbekommen. Also du hast dann wieder von seinem Dasein und seinem Leben gewusst.
Ja, der ist dann wieder aufgetaucht. Also der war weg und dann, aber wie gesagt, Scheidung war neu. Ich habe gar nicht gedacht, dass wir darüber reden jetzt. Scheidung war neu und man wusste nicht, und das war ganz am Anfang, man hat immer gesagt, ja, versteck das Geld von deiner Frau, die versucht, will nur dein Geld. Natürlich wollte sie nur uns Essen kaufen, aber deswegen ist mein Vater abgehauen, damit sie nicht an sein Geld rankam. Irgendwann hat er es ein bisschen gecheckt, er wollte dann mit uns auch was Teil an unser Leben haben, kam er zurück. Und dann ist immer wieder mehr geworden. Als sein Vater gestorben ist, dann plötzlich rief er einmal die Woche an.
Ich habe auch von dir gelernt in der Vorbereitung, dass du mal so dieses, fast so dieses Madman-Life hattest, also Journalist in New York City. Wie fancy war diese Phase deines Lebens?
Na, ich war nicht Journalist in New York City. Ich habe für ein New Yorker Finanzblatt gearbeitet, aber ich habe hier gelebt. Ich war Korrespondent für den.
Ach so, du hast hier gelebt?
Ja, ja, ja.
Du warst also New Yorker remotely.
Ich war, ja, dann später war ich wegen diese, also es heißt jetzt thestreet.com, die haben uns aufgekauft. Man kennt James Cramer vielleicht. Ich habe für James Cramer gearbeitet. Und
The Street?
Thestreet.com.
Und du hast aus Berlin?
Ja, für die Dach. Also okay. Deutschland, Österreich, Schweiz.
Wie bist du nach Deutschland gekommen überhaupt? Was war dein erster Schritt in dieses Land hier? Wir sind ja im Wunderbar Together Summer Special und laden cool die coolsten Americans in Germany vors Mikrofon. Und diese Frage stellen wir auch immer unseren Gästen auf der anderen Seite des Atlantiks. Wie hast du es nach Amerika geschafft? Bist du da rübergekommen? Was war vielleicht auch der Moment, wo du wusstest, I want to stay here. Wie war das bei dir?
Na, es geht zurück auf einfach, also meine Urgroßmutter kam aus Deutschland. Also Deutschland stand immer im Raum in unserer Familie so ein bisschen. Aber dann in der 7. Klasse musste ich eine Fremdsprache wählen. Und ich dachte, Spanisch nimmt jeder, selbst die mexikanischen Freunde. Und dann die coolen Kids haben Französisch genommen. Aber ich hielt mich damals für was Besseres als die coolen Kids, als die Kreativen. Und dann es gab es nur noch Deutsch. Und ich hatte diese deutsche Urgroßmutter. Und ich dachte, wenn niemand Deutsch wählt, dann ist es Punk. Und ich bin Punk, ich nehme Deutsch. Und dann hatte ich dieses Ding 4 Jahre lang. Und dann hatte ich, wie wir gesprochen haben, diese chaotischen Haus. Total Chaos. Und dann habe ich gesagt, ich kann Austauschschüler werden. Also ich kann das ganze Ding entfliehen und Austauschschüler werden. Und dann war ich tatsächlich ein Jahr Austauschschüler in der Nähe von München-Gladbach. Da habe ich Deutsch gelernt. War auch eine skurrile Geschichte. Und dann wollte ich einfach immer zurück. So. und dann war ich Journalist in Denver. Kam nicht viel weiter, einfach weil Denver ein kleiner Markt ist eigentlich. Es gibt nur 5 Journalisten. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, wenn ich internationale Erfahrung sammle, dann sieht das gut aus. Und wenn ich im Bereich Finanz, ich wollte immer einfach Finanzen kennenlernen, will man einfach. Ich denke, man ist neugieriger Mensch, denkt ja, irgendwann mal will ich die Aktienmarkt verstehen. Und dann hat Bloomberg mir einen Job angeboten in Frankfurt. Und dann habe ich gemerkt, da ist was in Deutschland, aber nicht in Frankfurt. Und es ist kaum zu glauben, damals, das war Ende der 90er, niemand aus unserem Büro, Bloomberg-Büro in Frankfurt, wollte nach Berlin. Niemand. Selbst nicht für ein Wochenende. Die waren alle trashig, hässlich. Und ich war einmal hier und fand das super. Ich musste mal berichten über den Bundesbanker, der eine Rede hier gehalten. Und ich dachte, ey, was, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Aber das war gut, weil dann, jedes Mal, wenn jemand nach Berlin sollte, haben die gesagt, na, schick lieber Drew.
Ja. Und ich hab gesagt, den ja, alten Punk.
Ja, ja.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Du bist nach Frankfurt gekommen auf Basis auch von der journalistischen Ausbildung oder wie hast du diesen Job angeboten bekommen?
Nee, ich war schon Journalist und Bloomberg wollte gerade expandieren. Also ist eine große, die sind eigentlich Finanzzeugs. Mhm. Und die wollten im Nachrichten expandieren und international. Und es gibt halt nicht viele Leute, die Deutsch können. Und also ausgebildeter Journalist, ich war erfahrener Journalist zu der Zeitpunkt. Und ich konnte auch Deutsch. Und dann habe ich gesagt,
also du hast hier dieses Deutsch aus der Highschool behalten irgendwie?
Na, Gymnasium. Also ich war ein Jahr auf Gymnasium, da habe ich Deutsch gelernt. Also ich glaube, dieses Ding, wo viele Leute reden über Deutsch lernen und die staunen, dass ich Deutsch kann so gut. Und die denken nur, die gehen in Volkshochschule und versuchen da Deutsch zu lernen. Und so lernst du eine Sprache nicht einfach, weil du denkst, oh, würde ich gerne. Ist wie abnehmen. Ich würde auch gerne abnehmen, aber das funktioniert nicht so. Du brauchst so eine kulturelle Änderung in dir drin, wo du sagst, das ist, ich will jetzt. Und ich hatte diese chaotische Zuhause. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe gedacht, ey, ich kann mich neu erfinden. Und wie ich mich neu erfinde, ist Amerikaner, der Deutsch kann. Und dann schaltet dein Kopf um und sagt, oh ja, jetzt müssen wir Deutsch lernen. Nicht einfach, weil wir Bock haben, sondern weil
du das musst.
Ja,
ist deine Rettung.
Ist ein Teil von unserer Identität, ja. Und deswegen kann ich Deutsch. Ich meine, ich hatte auch einen weiten Gehirn, ich war 16. Und dann habe ich es halt gelernt. Und dann, ja, und dann habe ich mit diesen Bloomberg-Typen, die nur Volkshochschule Deutsch könnten, und die haben gehört, wie ich Deutsch könnte.
Und die haben so geredet, wahrscheinlich.
Ja, yeah. Yeah, yeah. Die reden immer noch so, ja. Yeah. Die arbeiten, mein ehemaliger Chef arbeitet immer noch hier und redet so, ja.
Wie hast du dir denn diese krasse Grammatik drauf geschafft? Das finde ich, glaube ich, doch immer der größte Sprung, wenn man vom Englischen ins Deutsche springt, ist der völlige Umkehr von allen grammatikalischen Regeln. Es gibt viel mehr Fälle, Vergangenheiten, Artikel und so weiter.
Nein, ich schaffe es nicht immer, merkt man, aber ich fülle das einfach. Ich kann es nicht anders beschreiben. Manchmal sage ich einen Satz und denke, woher weiß ich, dass das richtig ist? Ich habe das einfach mit Osmose in mir reingenommen. Ich kann es auch nicht so beschreiben. Und ich habe damals, als ich gelernt habe, ich weiß noch, ich habe gedacht, diese Endungen werde ich nie hinkriegen.
Ja.
Und ich habe gemerkt, so viele Leute sagen einfach, nö. Ich hätte gern ein Glas Wasser, ich hätte gern eine Bier, ich hätte gern. Und dann habe ich gesagt, ich sage jetzt nur noch nö. Also ich habe das absichtlich gesagt, damit ich mein Gehirn aufholen würde, die jedes Mal eine Endung zu finden.
Ach, ein nö statt ein, ja, ein nee.
Ja, genau.
Eines.
Einfach nö. Das war mein kleines Ding. Ich glaube, das war November, als ich Austauschschüler war. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt weiterkommen. Wir müssen diese Endung problemen. Und ich habe gesagt, ich sage jetzt einfach nö.
Ich habe auch einen älteren Bruder und der ist auch Mitte der 90er nach Berlin gezogen. Wann bist du hier angekommen?
Na, ich bin in Frankfurt, war 98 und das heißt, das erste Mal war. Ich war tatsächlich einmal 94 hier, aber das war nur für ein paar Tage. Ja, Mai 98 war wahrscheinlich das erste Mal.
Also du hast ja gesagt, es hat dich unglaublich in den Bann gezogen hier. Warum eigentlich? Was war Ende der 90er hier, das dich so angesprochen hat?
Was ich neulich überlegt habe, ist, es sah aus so ein halb geschriebenes Buch. Jemand hat dir ein halb geschriebenes Buch gegeben und gesagt, hey, mega bis hierhin. Kannst du dir jetzt selber eine Seite schreiben. Hm. Und das geht in diesem Buch. Also, weißt du, Thomas Mann hat bis hierhin geschrieben, jetzt schreibst du eine Seite, von Stuttgart Barre schreibt jetzt 3, aber von dir ist mindestens eine drin. So hat das angefühlt, wo du sagst, okay, ich bin Teil einfach so ein Masterpiece. ich kann es nicht, es war einfach Möglichkeiten. Also ich meine, die Möglichkeiten waren natürlich, Leute kennenlernen, billige Wohnungen und geile Partys. Also so, wenn ich Künstler wäre, wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten, aber so war es eigentlich. Das waren die Möglichkeiten, was man gefühlt hat.
Mein Bruder hat mir gesagt, eines seiner Quintessential Berlin-Erlebnisse damals war, er wurde auf eine Party eingeladen und irgendwann haben dann da gesucht, wo ist die, und irgendwann wurde ihnen klar, sie müssen den Gullideckel in der Straße entfernen und da runter, um zu der Party zu kommen. Hattest du auch solche?
Ja, total. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind Guerilla. Es gab immer diese Leute, die Partys, die haben immer, ich glaube, die sind Guerilla. Und die hatten so einen Bildungsauftrag und die haben gesagt, wir treffen uns stündlich an dieser Ecke. Und dann, es war in Brunnenstraße in Mitte, und dann haben wir uns da getroffen. Und dann hat er erstmal erzählt, dass hier die armen Leute, und er hat in so ein Gebäude, wer da gewohnt hat, und wir saßen da so, ja. Und dann irgendwann sagt, okay, komm, jetzt gehen wir. Und das war, du hättest nicht gedacht, es gab verlassene Häuser, das vergisst man so. Es gab Häuser, wo niemand gewohnt hat. Und wir sind in so ein Ding gegangen und du sagst, hä? Und irgendwann hat er die Klappe zum Keller aufgemacht. Und ja, dann plötzlich unten kochte es. Aber wir sind dann nach unten. Damals war Berlin viel kälter, denke ich. Und da waren so Gasheizungen da drunter. Und du denkst, Bro, da ist eine steile Treppe hier unten, wäre eins von den Dingen, wir sind alle tot. Und außerdem, wo kommt der Luft? So, es war alles, und deswegen, wir sind da an der Treppe geblieben. Was ein Fehler war dann, als Leute dann gesoffen haben, fingen die an, die Treppe runterzufahren. Und dann sind die auf uns gefahren und haben gesagt, okay, wir gehen. Aber es war ständig sowas, wo du sagst, hey, hat jemand überlegt, es gab mal eine Party auf dem Dach von Fabrik, auch in der Nähe von Brunnenstraße. Und die hatten, ich glaube, die hatten einmal angefangen, das Ding zu renovieren, weil da waren gelbe Linien so einen Meter vor der Klippe, vor dem das Ende des Dings, war da angemalt. Aber wir sind alle direkt zu der, wo es aufgehört haben, der Dach, und einfach haben da gesessen. Übrigens, es ist keine Sicherheit, es ist nichts. Gott sei Dank ist es aus Beton gemacht worden, sonst wurde. Aber.
Heute sitzen wir hier in einer wunderbaren alten Fabrik, Altbauwohnung, unter dem Dach. Eigentlich hast du ein sehr arriviertes Leben, so wenn man es hier so das Visuelle zumindest aufnimmt von deiner Wohnung.
Ja.
Wie ist deine Berlin-Journey gewesen und wie hast du auch die Veränderung in Berlin erlebt? Du bist ja jetzt dann schon seit 25 Jahren ungefähr hier.
Ja.
Wie hast du dich verändert? Wie hat sich die Stadt verändert?
Na, schwierig zu sagen, wie ich mich geändert habe. Ich meine, das war der Vorteil, dass ich dieser New York-Journalist war. Ich hatte natürlich in New Yorker Gehalt in Berlin. Ja, wir sind viel gereist und ja, natürlich können wir uns diese Wohnung leisten.
Ist das eure?
Ja, wir haben es gekauft.
Es sind ja zwei Stockwerke, hast du gesagt. Das ist eure, das habt ihr euch hier erarbeitet.
Ja, aber das 2002 haben alle gesagt, aus Berlin wird nichts, hier zieht man. Weißt du, war direkt nach der Immobilienkrise in ganz Ostdeutschland. Alle haben gesagt, es wird nichts. Und ich habe gedacht, okay, ich habe gerade Höhepunkt des Marktes gekauft. Das wird nicht steigen, aber zumindest gehört es uns. Weißt du, selbst wenn ein Wert fehlt, zumindest haben wir was.
Mhm.
Und ja, natürlich.
Und jetzt sitzt du auf der Prenzlauer Allee.
Ja, jetzt denke ich, wir hätten das, ja, wir sagen das ständig, wir hätten das ganze Haus kaufen sollen.
Es erinnert mich ein bisschen an Brooklyn.
Ist genau das Gleiche. Im Ende dann, wann war das, 2007, 2008, hat der New York Times Berlin entdeckt, jede Woche irgend so ein Riesen, wie toll Berlin ist und der neue New York. Ist genau das Gleiche, ja. Und wie ist er, also, ich finde es auch traurig, wenn eine Stadt nach 25 Jahren sich nicht stark geändert hätte oder nicht gar nicht geändert hätte. Das wäre dann Detroit oder Minneapolis. So, das sind Städte, die einfach bleiben, wie sie sind. Das ist doch langweilig. Und deswegen, ich bin nicht traurig, dass Berlin sich so geändert hat. Natürlich vermisse ich diese illegale Partys, muss es immer noch geben. Es gibt immer noch die Lagerhäuser und Fabriken und so. Ich bin einfach aus dem Alter raus. Aber klar, es hätte besser gehen können. Also die Regierung in Berlin ist nicht besonders fähig. Merkt man immer wieder. Ich sage mal, weil Berlin war nichts. Niemand wollte hier leben. Und klar, jetzt wollen Leute hier leben, aber es dauert ein bisschen, bis die Köpfe wieder zurückkommen, die vernünftig regieren können oder gut neue Ideen haben. Die haben keine neuen Ideen. Aber Stadt muss sich ändern. Es ist einfach voll jetzt. Es ist so voll. Früher konntest du einfach laufen. Jetzt musst du immer
ausweichen.
Ja.
Das hört sich ein bisschen wie nach New York an für mich.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die New York, es fließt mehr da so. Ich weiß es nicht.
Und hier sind die Leute zu langsam.
Ja, ich weiß auch nicht. Oder merkst du es auch?
Liegt vielleicht am Kopfsteinpflaster auch.
Das stimmt.
Oder an den unebenen
Meine Eltern haben immer gemeckert. Die waren immer so, ey, unser Knöchel tun so weh, wenn wir hier spazieren.
Ja, es ist schwieriger. Auch das, ich habe jetzt gerade ein Mietauto hier. Ich finde das Autofahren hier herausfordernder als in New York.
Echt?
Ja, weil die Unwägbarkeiten hier viel größer sind. Du hast Menschen parken in alle Richtungen. Du hast viel mehr Menschen, die in die Straße reinlaufen. Du hast viel mehr Fahrradfahrer, die auch sich aus allen Ecken kommen. Ja. Und in New York hast du einen sehr berechenbaren Verkehr. Du hast diesen Grid und du hast die Ampelphasen. Und klar, die Fußgänger und die Fahrradfahrer stehen über dir in der Hierarchie als Autofahrer.
Ja.
Die nehmen sich immer den Vortritt. Aber es ist für mich irgendwie inzwischen berechenbarer als hier.
Na, der alte Mann in mir sagt, ja, das war die Polizei hier, nichts macht. Du kannst alles, ich habe hier gelernt, im Auto darfst du machen, was du willst. Die halten dich nicht an. Du kannst was Verbotenes machen direkt vor einem Polizist, der hält dich nicht an. Du kannst in zweite Reihe parken, vielleicht kriegst du ein Knöchel, wahrscheinlich nicht. Du kannst umdrehen, wo du willst. Fahrradfahrer machen sowieso, was sie wollen. Aber die sind die schwachere Verkehrsteilnehmer, das stört mich nicht so sehr.
Und wie hast du es wenn du arbeitest ja heute als Comedian.
Ja.
Wie hast du diesen Übergang hingekriegt? Wie lebst du davon?
Na, es war einfach Glück, dass mein letzter Job Stelle war bei Berliner Zeitung. Die hatten für eine Zeit eine englische Ausgabe. Und während Corona haben die uns gekündigt. Und während Corona, ich habe immer Comedy nebenbei, nicht immer, seit 12, 13 Jahren Comedy nebenbei gemacht, das war Spaß. Und während Corona, als ich gekündigt wurde, hat Comedy geboomt, weil alle saßen zu Hause. Ja. Die Deutschland hat Comedy entdeckt Corona. Und halt nach Corona, ich hatte noch Aufträge, ich habe auch immer nebenbei, kennst du auch schon, du machst irgendwie von Unternehmen Jahresabschluss oder Mitarbeiterzeitung. Die Sachen hatte ich. Und nebenbei hat Comedy geboomt. Ein paar Leute kannten mich und fanden mich gut. Und da war ein neuer Club, Comedy Flash hieß das. Und er hat gesagt, du kannst bei mir moderieren. Und dann nebenbei sprang neue Clubs auf in Hamburg, München und war einfach immer unterwegs und Auftritte. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich kann jetzt davon leben. Also
ich habe selbst das erlebt. Ich brauchte in dieser Zeit mehr, ich brauchte was zum Lachen. Es war diese Suche, glaube ich, nach Eskapismus auch einfach. Ja. Nach was Heiterem. Aber ich wusste nicht, dass mein inneres Verlangen nach Comedy anscheinend so vielen Deutschen es auch so ging. Was heißt denn Comedy Boom? Wie hat sich das dann geäußert? Weil es gab ja keine Veranstaltungen, logischerweise.
Nee, es gab nicht, aber danach, jetzt gibt's. Also ich könnte drei Leute jetzt anrufen und sagen, hey, kann ich bei dir heute Abend auftreten in Berlin? Und sie würden sagen, ja, komm mal hin. Also nicht unbedingt mit Geld, aber ich könnte da, ein bisschen wie New York. Das gab es nicht. Es gab hier eine englische Comedy-Szene. Und die Deutsche hat das kopiert, wie man Spots, wie man die Shows findet als Comedian, wie man denkt, die Deutschen haben das 1:1 kopiert und dann ist es explodiert. Und es gibt einfach in jedem Stadtteil ein Kneipe mit Comedy. Das gab früher
richtig Stand-up auf Deutsch.
Ja. Und früher
ist das Berlin oder ist das?
Nee, ganz Deutschland. Okay. Also nicht so Berlin. Köln war der Comedy-Hauptstadt, weil Medienstadt, aber es gibt tatsächlich Leute, die ziehen nach Berlin, um Comedy zu machen.
Ich habe neulich besagten Freund, Shoutout an Jack, auch ich hab mir ein bisschen mein Leid geklagt. Ich habe gesagt, ich finde niemanden in Deutschland, der mich zum Lachen bringt. Ich finde immer nur Menschen entweder in Großbritannien oder in den USA. Dann hat er gesagt, warte einfach ab. In den USA war Comedy auch ganz lange Zeit ganz furchtbar und es war überhaupt nicht lustig. Ja. Das muss erst wachsen. Das ist noch nicht so. Das ist noch eigentlich noch sehr jung. Ihr seid jetzt halt in Deutschland vielleicht in der First Generation und du wirst sehen, das wird immer besser werden. Und ich habe gesagt, wow, das freut mich, dass du das sagst, weil ich natürlich meinen Landsleuten Humor nicht zutraue. Ich bin total misstrauisch. Wie würdest du das sehen aus deiner Sicht?
Doch, also das Ding ist, ihr seid von amerikanischer Sicht, seid die Deutschen, ihr seid, you're overeducated, ihr seid, ey, was, du kannst nicht Bier trinken mit einem Deutschen, dass er nicht Goethe zitiert, weißt du? Oder irgendein Philosoph. Es kommt einfach raus. Und wenn ihr dieses Wahnsinnswissen habt, es gibt Leute mit guten Humor, die intelligent sind. Ich meine, eine Böhmermann oder, weißt du, es gibt die. Und dann, wenn du die beiden kombinierst, da kommt Wahnsinns-Comedy raus. Muss. Kurt Krömer. Mhm. Das Ding ist, ich gucke sehr viel Comedy, notgedrungen, das ist mein Ding. Und die neue Generation, die Leute, die so Anfang 20 sind, sind Wahnsinn. Ich sehe die auf die Bühne und erstmal lache ich tot und dann denke ich, fick dich, ihr seid mein Tod. Weil die sind so gut, die sind so auf einer amerikanischen Ebene.
Bitte gib mir Namen.
Ich will nicht nehmen, aber das sind Leute, wo du denkst, das Ding ist, die haben nur.
Du möchtest niemanden nennen.
Na, aber dann sagt jemand, warum hast du mich nicht genannt? Und dann.
Ja, aber ich sitze hier und brenne nach deinen Tipps. Du kannst ja drei Namen sagen.
Na, ich meine, wenn du die große Namen Phyllis Tasch, dann ist jetzt wahrscheinlich die witzigste Mensch Deutschlands. Also, die ist eine riesen Comedian. Ist aber eine Freundin. Phyllis Tasch, dann, die ist, mit Migrationshintergrund. Die ist super, die ist halt jedes Mal, wenn die auf die Bühne ist, das habe ich mit anderen Comedians besprochen, wenn sie auf die Bühne ist, du denkst, wir können jetzt aufhören.
Wow.
Die Welt braucht nichts, also die, das ist es jetzt. Es gibt mehrere, es gibt, ja, ich bin schlecht mit Namen, nicht. Aber die Leute, die danach kommen, wo, die haben erstmal 10 Minuten, aber die sind so wahnsinnig gut. Also es gibt, Freddie Aquay ist einer zum Beispiel, der, ich meine, der hat auch eine
Freddie Aquay,
der hat eine geile Hintergrund, weil der ist irgendwie, sein Vater ist, kommt aus Kongo, glaube ich, oder seine Mutter kommt aus Kongo, der andere Seite ist Österreicher. Die erste war in München groß geworden, wohnt jetzt in Hamburg. Der hat so, der braucht das nur zu sagen. Er hat erstmal 3 Minuten Lacher. Aber dann, wenn er da reingeht, das ist so wahnsinnig und ist so gut auf, dann kommt der Kunst, wie man Comedy macht, und das macht er perfekt. Malu Beneschke ist eine Frau aus Leipzig, die auch einfach wahnsinnig sympathisch, gute Geschichten, und dann, sie kann ja einfach Comedy aufbauen. Aber das ist das Ding, jetzt nicht zwei, jetzt
ja, gibt es 10 andere. Was mir gerade auffällt, weil du sagst, die einzigen deutschen Menschen oder deutschsprachigen Comedians, die mir so in meine Feeds gespült werden, wo ich, die ich irgendwie cool fand, das, bei denen ist das genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Das sind meistens Menschen, deren Horizont weiter ist als Deutschland, die also Familie haben, die vielleicht nach Deutschland gezogen sind als Kinder. Oder wie du, auch als Teenager. Also das sind Menschen, die haben eigentlich noch was anderes hierher mitgebracht und haben daraus was geformt.
Ja.
Ist das vielleicht das ein bisschen auch das Geheimnis, was ja auch in den USA...
Na, es ist klar, es gibt hier einen anderen Blick auf die Kultur, und dann kann ich, was für euch normal ist, kann ich sagen, hey, das ist nicht normal. Oder jemand, der hier gezogen ist. Aber das ist nicht nur, weil es gibt auch eine Hazel Brugger, der auch witzig ist. Also es gibt genügend, die witzig sind. Bio-Deutsche, wie man leider sagt. Das ist es nicht nur. Ich glaube, was Deutschland fehlt, ist ein bisschen, nicht das Selbstkritik, so ein bisschen, ja, es ist schon Selbstkritik, dass man viel tiefer reingeht. Dass, wenn ich in amerikanische Comedian gucke, ich denke, erstmal, die wirken wie ein richtiges Arschloch. Du denkst, wow, der Typ ist krass. Aber die reden über alles. Und ich meine nicht rassistisch oder sexistisch, die reden einfach über Themen, wo du hast gedacht, das kommt nie aus meinem Kopf. Ich habe das schon mal gedacht, über mich selber. Und das ist, was ein bisschen fehlt an Deutschland, glaube ich.
Und wie würdest du das beschreiben auf Deutsch? Ist das die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen? Oder?
Ja, wahrscheinlich, ja. Oder ich glaube, ihr lacht schon innerlich mit deinen Kumpels, aber du musst es jetzt auf die Bühne sagen.
Sich zu exponieren und sich lächerlich, sich über sich selbst so ein bisschen mehr zu... Okay, interessant. Ist das, worauf führst du das zurück? Warum können Deutsche das nicht so gut? Du hast ja vorhin dieses schöne Wort gesagt. Overeducated, finde ich großartig. Sind wir overqualified für Comedy?
Ja, wahrscheinlich ein bisschen. Oder naja, Deutschen sind ein bisschen arrogant. Sie wissen, Deutsche finden sich so, ich finde, im Einzelnen finden Deutsche sich ziemlich toll. So. Und irgendwann muss man sagen, weißt du was, ich bin auch nur ein Mensch.
Woran machst du das? Also hast du ein Beispiel?
Oh, das ist schwierig.
Weil hinter Arroganz steckt ja auch oft Unsicherheit.
Ja, ihr seid auch. Ich meine, das Internet sagt, ihr seid wie Autisten. Und das stimmt schon. Wir sind unsicher. Deswegen mögen Deutsche nicht Veränderungen. Weil ich habe genug mit mir zu kämpfen. Ich will keine Veränderung in der Welt. Und wahrscheinlich kommt es durch diese Unsicherheit. Aber es hat dann auch, ihr verbringt so viel Zeit in der Schule. Also ihr lernt einfach so viel danebenbei. Ja, weil ich meine, man kann es ganz, ich weiß nicht, ich kann sagen, ja, wir haben es immer auf den Kopf gekriegt wegen Zweiten Weltkrieg. Und jetzt wollen wir einfach ganz ruhig sein. Aber dann wirken wir arrogant, weil wir sind ruhig. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist schon, ich habe schon das Gefühl, dass zum Beispiel dieses Datenschutzthema, warum denkst du, dass du als Individuum so wichtig bist, weißt du? Das ist was lächerlich, an der ganze Datenschutzding. Du denkst, es gibt 84 Millionen von euch. Ihr seid nicht einzeln so, so wichtig. Ich sage nicht, dass Datenschutz nicht wichtig ist. In Amerika
gibt's. Hast du nicht dein Haus verpixeln lassen?
Siehst du, es ist, wo du denkst, ich will einfach kurz auf Google Maps gucken. Mir ist es egal, wer da wohnt. Das ist ein Beispiel zum Beispiel. Mhm. Du machst ein Foto von jemandem auf der Straße und dann ticken die aus. Bro, ich wollte den Müll einmal neben dir fotografieren. Es tut mir leid, dass du da stehst. Und nein, ich werde das Foto nicht löschen. Und das ist ein Beispiel. Mhm. Und ich weiß nicht, wo das herkommt, aber man sieht es immer wieder, dieses.
Wie kannst du denn als Amerikaner lustig sein für Deutsche?
Es war so, ich habe mit Comedy angefangen und damals habe ich auch politische Kommentar bei N24 gemacht. Also ich war einmal die Woche im Fernsehen. Und dann, wir standen da im Studio und ich habe nebenbei gesagt, oh, gestern habe ich so Comedy probiert. Und der Redakteur ist ausgetickt. Der war so, was denkst du, ey, du kannst nicht Comedy und Journalismus machen? Und dann hat er gesagt, die Leute werden dich nicht ernst nehmen. Und dann habe ich gedacht, das ist genau der Punkt. Und teilweise, ich glaube, N24 habe ich immer wieder gebucht, weil ich habe immer mindestens einen Witz geschrieben. Ich habe versucht, über Politik zu reden und ein bisschen witzig zu sein.
Ja.
Und dann hat er das gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich, scheiße, das ist gutes Geld. Ich meine, damals hast du so 200, 300 Euro gekriegt, nur damit du 10 Minuten im Fernsehen redest. Ich dachte, ich kann das nicht verlieren und Comedy ist noch nebenbei, dann nehme ich einen Künstlernamen. Und ich bin, Philip Roth ist mein Lieblingsautor.
Oh.
Der hat ein Buch geschrieben, Portnoy's Complaint. Und in dem alten Internet Bulletin BBS System, wo man halt unterhalten hat, mein Nickname war Portnoy, wegen Portnoy's Complaint. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich einfach einen neuen Nachnamen Portnoy, dann bin ich Portnoy. Und dann habe ich ein paar Wettbewerbe gewonnen bei Comedy. Und dann ist N24 pleite gegangen. Ich dachte, oh, jetzt kann ich nicht zurück zu meinem bürgerlichen Namen.
Hast du es dir in Personalausweis schreiben lassen? Nee. Das geht doch in Deutschland, dass man seinen Künstlernamen
kannst du machen, aber ich hab, ja. Also das Ding ist, ich will mich einbürgern lassen.
Okay.
Und deswegen denke ich dann, wenn ich tatsächlich einen deutschen Perso bekomme, dann lasse ich es da eintragen.
Wie geht das mit deiner Urgroßmutter? Oder?
Nee, das geht jetzt, weil ich so lange hier lebe.
Weil du schon so lange hier bist. Ja. Was ist denn eigentlich für dich typisch deutscher Humor?
Na, das typische deutsche Humor ist Pipi-Kacke-Witze. So. Da kriegst du Deutsche nimmer.
Ich habe einen guten Freund, der ist Franzose und lebt schon sehr, sehr lange hier. Und der hat gesagt, das eine, was ich an Deutschen nicht aushalte, ist der Fäkalhumor. Ich packe es nicht.
Ist der was?
Der Fäkalhumor.
Ja, ja, ja.
Ich packe es nicht. Da kriege ich jedes Mal zu viel. Du sagst, das ist der typische deutsche Humor.
Ja, du kriegst, also auf Comedy-Bühnen kriegst du immer die Leute damit. Es taugt immer wieder auf. Das sind nur ein paar Comedians, das sind nur, was sie machen. Ich, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist ganz einfach. Es ist komisch, wo ich sage, ihr seid overeducated. Aber dann kommt diese Kacke, denkt euch. Du denkst, mach lieber einen Witz über Goethe. Bring mal Schiller ins Spiel.
Machst du das dann? Oder?
Nee, ich habe gerade überlegt, vielleicht soll ich mal. Ja, weiß nicht. Ich war in der Goethe-Museum, Goethe-Haus in Weimar, aber ich kenne mich nicht gut genug aus.
Vielleicht wird das deine Mission.
Ja, vielleicht versuche ich jetzt Goethe und Schiller.
Overeducated Humor. Oder
ja.
Humor for the overeducated.
Ja. Naja, ist Hazelbrooker. Bisschen das auf sich, über sich selber lachen, so ein bisschen, ey, was bin ich für ein Depp?
Self-deprecating nennt man es, glaube ich, auf Englisch. Also das, ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch übersetzbar ist, self-deprecating. Also selbstbeschädigend.
Selbstironie.
Aber ist das nicht jüdischer Humor eigentlich?
Ja, wahrscheinlich, sagt man. Wahrscheinlich, ja.
Also ist das, was hier eigentlich fehlt, was wir sozusagen dem Land weggenommen haben?
Sag mal, es gibt diese viele Comedians, die jetzt, ich meine, es geht viel darum mit Comedy generell. Aber, also die großen Comedians, denke ich, das ist, worüber die reden.
Du meinst in den USA?
Ja.
Ja. In New York lebend, habe ich irgendwann irgendwie so einen Moment gehabt, wo ich dachte, die Menschen, die den Broadway aufgebaut haben, die Menschen, die die Comedy-Szene in New York aufgebaut haben, auch die Menschen, die letztendlich Hollywood aufgebaut haben, die viele von denen wären wahrscheinlich noch in Europa oder in Deutschland, hätte es das Dritte Reich nicht gegeben. Die waren eigentlich alle da, der ganze Humor, der ganze Spaß, das Entertainment.
Ja, der ganze Weimarer Deutschland, ich meine Weimar-Berlin, das war das, es war eine Show.
Und dann mussten die weg, die mussten raus und dann haben sie an diesem, wie du es vorhin so schön gesagt hast, die hatten plötzlich weiße Seiten vor sich und konnten hatten den USA-Raum neu zu erfinden und haben diese unglaublichen kulturellen Institutionen geschaffen. Und die USA sind heute auf der ganzen Welt bekannt für ihren Humor und für ihr Entertainment. Und hier irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, fehlt da was. Aber vielleicht ist die Wunde verheilt, weil jetzt neue Menschen kommen, die das schaffen, so wie du das beschreibst in Deutschland.
Können wir hoffen. So. Ja, irgendwie muss man ein bisschen einen anderen Umgang mit dieser ganzen Vergangenheit. Man muss immer noch damit umgehen, das will ich nicht sagen, aber vielleicht braucht man einen anderen Umgang.
Aber in Berlin ist doch das gar nicht möglich, oder? Du gehst so hier vor die Tür, ist ein Stolperstein. Dann also, gehst du 10 hier, Meter, dann ist ein Stück Mauer. Dann gehst du 20 Meter, dann ist ein Hinweis auf ein. Also die Geschichte ist ja hier mit der Stadt in einer Art verwoben, wie, glaube ich, sonst nirgendwo auf der Welt.
Es ist
vor allem dunkle Geschichte.
Es ist ein Comedian, das ist mein Lieblingswitz von ihm, weil er sagt, ey, du kannst viel an Berlin lieben, aber nicht an der Geschichte. Weil so viele Leute lesen, oh, ich liebe Berlin für die Geschichte. Naja, kannst du nicht wirklich. Aber
ich habe auch Freunde in New York erlebt, die zum ersten Mal in Berlin waren. Da habe ich so gesagt, und ich wusste, die haben eben krass gefreut. Aber ich so, yeah, I really liked it, but it's so dark. You know, everywhere you go, it's just this history everywhere. And it's dark everywhere, every corner.
Ja, aber du hast auch hier gelebt. Du siehst es ja gar nicht mehr.
Okay.
Ich weiß, ich bin einmal mit einem amerikanischen Comedian, ich habe viel mehr englischen Comedy damals gemacht und wir mussten von, glaube ich, einem Auftritt in Schöneberg zu Friedrichshain zum Auftritt und wir sind an den Mahnmal vorbeigefahren. Und wir haben gequatscht und plötzlich wurde er ganz ruhig. Ich dachte, Bro, warum bist du so, was ist mit dir los? Und dann habe ich gemerkt, ach so, okay.
Er schaut zum Fenster aus.
Ja, der guckt das Mahn, der denkt gerade genau daran, was man wegen Mahnmal, und für mich ist, man biegt rechts ab an der Mahnmal, nach der Mahnmal links.
Ja.
Ich habe auch, wir haben auch einmal in Wilmersdorf gelebt, da war ein Hotel in der Straße und einmal hat der Busfahrer, kam aus dem Bus raus und sagt zu der Reiseführer, aber morgen gehen wir zum Holocaust zeitig, ja?
Auch zum Reiseführer ist auch sehr schön.
Das stimmt, ja.
Morgen gehen wir pünktlich zum Holocaust.
Ja, aber in dieser belehrende Berliner Ton so, aber morgen pünktlich zum Holocaust. Nicht wie heute.
Machst du darüber auch Witze? Also über diese Geschichtsbewältigung? Oder?
Ja, ganz klar. Also das Ding ist, in Comedy, da tauchen immer wieder Nazi-Witze auf. Das kommt immer wieder. Da ist ein bisschen wie Pipi-Kacke. Ist Verlass. Ich meine, die ganze Welt denkt, Deutschland kann nicht darüber lachen, die können aber darüber lachen.
Zum Beispiel?
Ich habe ein Ding, wenn ich moderiere, ich frage Leute, wer hat schon mal Comedy gesehen? Und die Deutsche, die wollen immer die Hand heben. Und ich sage, nee, lieber applaudieren, weil es macht mich immer nervös, wenn die Deutsche anfangen, die Hände zu heben.
Nicht schlecht.
Ja. Wenn das ist gut, dann setzt der Ton ein bisschen in den Comedy. Ja. Ist okay, wir können lachen. Das Ding ist, du bist auf einer Bühne, du kannst das Publikum nicht sehen, die Lichter sind zu. Ich kann nicht sehen, wer gesagt hat, ich habe Comedy schon. Und dann, wenn die applaudieren, da kommt ein bisschen Energie im Raum. Das funktioniert, das ist ein super Ding.
Was funktioniert noch mit Deutschen? Wie kann man die ein bisschen auflockern, deiner Erfahrung nach?
Also, ja, weil ich moderiere viel. Erst, die muss einfach wissen, was bevorsteht. Die wollen wissen, was. Die wissen, wir sehen Comedy, was heißt das? Dann sagst du erstmal, okay, da werden 5 Comedians hier sein. In 1,5 Stunden seid ihr alle raus. Dann sind die entspannt. Und okay, jetzt wissen wir, was uns.
Ja, ich habe einen Freund, der war auch schon im Podcast. Der ist der Reiseleiter. Ich sage jetzt nicht Reiseführer. Travel Guide in New York für Deutsche.
Ich muss mir das Leiter, weil ich lache immer jedes Mal, wenn ich sage Reiseführer. Ich bin Reiseleiter, okay.
Und ich habe ihn auch gefragt, wie ist das mit den Deutschen? Er hat gesagt, die kommen mit Excel-Listen. Ja. Die haben alles getimed. Und wenn das nicht so läuft, wie auf ihrer Excel-Liste, dann werden die sauer. Und damit muss ich rechnen. Damit muss ich umgehen.
Genau.
Das finde ich faszinierend.
Was steht uns bevor? Ihr habt Angst vor Veränderungen. Also Deutschland hat einen Wahnsinnsangst vor. Warum ist der CDU 16 Jahre lang Kanzler? Weil wir wissen, wer Angie ist. Wer weiß, was danach kommt?
Da habe ich auch noch drüber nachgedacht. Haben nicht die Amerikaner vielleicht das gleiche Problem? Haben sie nicht vielleicht auch deswegen Trump gewählt? Weil Veränderung bei Trump heißt ja eigentlich nur zurück zum weißen, maskulinen Amerika.
Na, man könnte nicht. Ich kenne Trump-Wähler nicht. Ich kenne alle, die jetzt sagen, oh, hätte ich das gewusst, hätte ich nicht für ihn gestimmt. Und denkst, Bro, wir wussten das alle. Das war
ja
wahrscheinlich. So, ich glaube, es ist viel. Leute wollen immer Opfer sein und wollen immer denken, mein Leben wäre viel besser, wenn nicht. Und Trump bedient das. Ja, klar, wenn diese ganze Ausländer nicht hier den ganzen Steuergeld wegnehmen, oder wäre dein Leben viel besser. Das stimmt nicht, aber so denken die Leute. Ich denke, es ist nicht Veränderung, es ist eher jemandes Schuld, dass ich jetzt nicht Millionär bin.
Ja, mir läuft es ja kalt den Rücken runter, weil das ist natürlich Stichwort overeducated. Also vieles, was in den USA gerade passiert, habe ich irgendwie das Gefühl, das habe ich schon mal gehört im Geschichtsunterricht zu Deutschland.
Ja, ich meine, es ist.
Dass man eine Gruppe findet, die schuldig ist, dass man anfängt, die einzusperren, dass man Lager baut, dass man immer wieder neue Schuldige findet, weil das Leben ist immer noch nicht besser, obwohl jetzt die ersten Schuldigen schon weg sind.
Ja, 100%.
Ja.
Und das ist auch, was der AfD hier macht und sagt, ja, diese Leute, und du steigst aus dem Zug und Oberhausen sieht jetzt anders aus. Und dann ist es leicht zu sagen, ja, die. Es ist genau das Gleiche, es ist der gleiche Mechanismus, ja. Und irgendwie muss man den Sprung kriegen und sagen, ey, die Mexikaner, das macht riesen Spaß. Was macht ihr denn? Ich meine, ich habe auch in Kalifornien, ohne diese Immigranten wäre Amerika, ich meine, wir sind alle selber Immigranten in Amerika, das ist die Riesenlüge. Was macht ihr da?
Könntest du dir eigentlich vorstellen, nochmal zurück, also zurück, das ist auch so ein Spruch, den stell ich mir selber die gleiche Frage, die ich immer nicht hören möchte. Kommst du wieder zurück nach Deutschland? Mit einem neuen Freund gesagt, der nach Deutschland gesungen hat, zurückkommen gibt es nicht. Wenn du dorthin gehst, bist du in einer komplett neuen Phase. Die Menschen, die du mal gekannt hast, deren Leben ist auch weitergegangen. Das Land hat sich weiterentwickelt. Du gehst nicht zurück nach Deutschland. Du gehst vielleicht wieder nach Deutschland. Also könntest du dir vorstellen, wieder nach Amerika zu gehen?
Super gerne. Das Problem ist, mein Leben ist hier. Ich habe das einmal versucht, mein Leben in Amerika aufzubauen, in Portland. Alle meine Aufträge kamen aus Deutschland. Alles, was ich gemacht habe. Ich habe für diese Unternehmen immer weiter gearbeitet. Ich habe bei TheStreet.com gearbeitet. Okay, ethisch ist das fraglich, Journalismus. Aber ich würde sehr gerne, ich fühle mich super wohl in Amerika. Ich bin sehr gerne da. Ich würde natürlich Deutschland vermissen. Aber meine Kinder sind hier, meine Frau ist hier, ja. Mein Leben ist hier. Aber
deine Kinder zieht sie dorthin?
Gott sei Dank nicht, weil die studieren. Was würde das denn kosten?
Ja. Viele, viele Auftritte in der ARD.
Ja, da brauche ich 0. Da brauche ich 2-0. Da brauche ich Dieter nur Geld.
Wo kann man denn als Comedian in Deutschland eigentlich am meisten verdienen tatsächlich? Also jetzt mal, du hast gesagt, ARD ist so öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Aber gibt's denn noch, wo wird denn wirklich Geld verdient?
Du machst Solos, Solo-Auftritte. 90 Solo-Auftritte in einem Saal mit 1500 Leuten. Es gibt 10, 20 Leute, die sowas machen. Und das ist...
Da bist du aber auch das halbe Jahr weg von der Familie.
Ja.
Mindestens.
Ja. Aber es gibt die.
Würdest du das überhaupt machen wollen?
100%, ja. Ich würde es morgen machen.
Du hast auf deinem Instagram, habe ich gesehen, du bist
ein bisschen auf Tour, oder? Das ist ein Problem, ja. Du musst einfach ständig Theater anschreiben, kann ich bei dir spielen, kann ich spielen. Das ist schwierig für mich, weil wenn ich keine Antwort kriege, das macht mich ein bisschen kaputt. Und zweitens, mir fehlt das Feingefühl mit Deutsch. Ich weiß nicht, wie du... Ich denke immer, irgendwas fehlt. Vielleicht, weil ich nicht sehr geehrter Hans-Schreiber. Weißt du, ich sage immer, hey Hans, hätte Bock bei euch zu spielen. Und manchmal sagen die ja, manchmal sagen die nein. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich bin gerade im Gespräch mit einem Agent. Aber ich super gerne. Also ich mache Opener für einen großen Comedian, der 1500 Seele. Und dann machst du natürlich die Mathe. Also der verkauft 1500 Karten für 30 Euro. Am Ende bleibt ihm 50% von das. Also bleibt tatsächlich 50%.
Und da gibt ihr dann dem Vor-Comedian ein bisschen was ab.
Ja, ich kriege ein bisschen. Hotel, Reisekosten und so und ein bisschen Gage. Aber nicht, also super froh, dass er ist super gut. Fabi Rommel heißt er.
Fabi Rommel?
Ja, Wahnsinns. Also auch eins von den, also super Comedian.
Wie viel kannst du denn, was für einen Saal kannst du in Berlin voll machen?
150.
Okay. Aber das ist ja auch schon ganz schön viel.
Ist okay, aber ich habe nicht 90, ich kann das nicht 90. Also ich probiere gerade, was es geht. In der weiten Welt, ganz Deutschland. Meine Frau meinte immer, ich muss auch Englisch spielen, nicht Deutsch. Weil viele meiner Follower auf Instagram sind Englisch.
Es klingt fast, als wärst du ein bisschen unzufrieden mit deiner eigenen Leistung als Comedian. Dabei scheint es doch für dich irgendwie gut zu laufen. Und du bist Teil von der Growing.
Ja, schon, aber ich bin
der alte Mann. Was stört dich?
Alte Mann im Jugendgame. Ich würde einfach gerne mehr Auftritte und mehr, einfach ein bisschen mehr unterstützen. Ich habe keinen Agent. Ich habe versucht, ich habe viele Agenten angeschrieben, die haben gesagt, nein.
Also wenn ihr da draußen zuhört und ihr kennt eine Agentin oder einen Agenten, der im Bereich, was würdest Comedy. Du sagen, in Deutschland, deutschsprachigen Raum aktiv ist, melden. Okay.
Genau so.
Und sag mal, was ist denn eigentlich für dich in deiner Welt, die du jeden Tag erlebst, das Lustigste? Was bringt dich selbst zum Lachen an Deutschland?
Ich finde immer wieder, wenn du diese typische Deutsche, wenn jemand dich belehrt irgendwo, manchmal kränkt es mich, nee, Bro, ich bringe dich immer, manchmal denke ich so, ey, sei noch ein bisschen mehr Kartoffel, bitte. Also es ist einfach witzig, wo du kannst sehen, es bringt, das ist hier kein Fahrradweg, der Bürgersteig ist 3 Meter breit. Wir haben alle Platz, die wollen nicht auf den Pflasterstein auf der Straße fahren und du hast es nur gesagt, weil du weißt, im deutschen Kultur darf ich jetzt den Fahrradfahrer mahnen, weil der nicht auf der Straße ist oder auf dem Fahrradweg. Mehr war es nicht, das war keine Gefahr, es war kein Problem, dein Leben ist keineswegs beeinträchtigt. Ich weiß, ich darf hier, wir haben sogar im Auto, meine Frau und ich so, ey, du hättest da hupen können, wir haben so, da bist du erlaubt zu hupen, warum hast du nicht gehupt, das war erlaubt.
Also das Belehren findest du lustig, dass wir gerne auf Regeln hinweisen.
Es kann witzig sein, es kann aber auch Mordgedanken haben danach. Aber wenn es so offensichtlich ist, wo du denkst, man.
Ich habe was erlebt vor ein paar Tagen. Ich war schwimmen und dann bin ich ich habe gerade die erste Stufe von dieser Leiter in diese Schwimmbahnen genommen.
Ja.
Und dann schreit jemand mich an und ich hatte keine Brille auf, bin kurzsichtig. Und er sagt, Marina! Und ich schrecke auch hoch und schaue zu dem rüber. Und es ist super laut, Leute schwimmen, es rauscht in meinen Ohren. Ja, und dann gehe ich also nochmal raus, steige nochmal raus aus dem Pool, gehe um den Pool rum zu ihm hin. Duschenfeuer! Hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, sorry, what? Dieses hatte Spiel. Und dann hat er auf ein Schild gezeigt. Vor dem ins Wasser gehen.
Please
duschen.
Shower before swimming.
Und dann habe ich gesagt, okay, where are the showers? Und dann wurde er plötzlich ganz freundlich und hat mir den Weg gezeigt. Also vielleicht ist es einfach die Lösung to be American.
Nee, ist witzig, weil ich will einen TikTok machen, wo ich sage, 5 Sachen, die ich gerne an Deutschland ändern würde. Und eine ist genau dieses Ding, statt Leute auf die Regel hinzuweisen. In Amerika ist es eher so, hey, das ist Parkverbot, du kannst da nicht parken, sagt man in Deutschland. In Amerika sagt man, bro, if you park there, you're gonna get a ticket, man. I'm just trying to help you out. Try parking around the corner. They're gonna pop you if you park there. In Deutschland ist so, das ist absolutes Halteverbot. Und einfach dieses,
yeah.
Yo, dog, if you swim, if you don't take a shower before swimming, these women are gonna hate you. Everybody in the pool is gonna hate you. Go take a shower. Einfach dieses.
Das ist eigentlich nur eine Frage der Kommunikation.
Ne? Well, it's us or it's you and me. It's me yeah. against you. Das ist das Ding. Ich habe das lange überlegt diese Woche, weil ich, wie gesagt, ich will diesen Reel machen.
Und was hast du noch gefunden?
Na, das sind andere. Ich wollte irgendwie, war dieses belehrend, ich lache darüber. Oder was ich super gerne mache, ist in der Bäckerei, wenn jemand denkt, du nimmst deren Platz in der Schlange. Und da muss eigentlich, mache sehr gerne, dass es aussieht, als ob ich den Platz nehme. So, ich nehme einen halben Schritt zu viel. Weil die können nicht, dann du bist deren ganzen Welt, bis die Bestellung kommt.
Du triggerst sie.
Ja, aber die können, und du merkst, das ist deren Welt. Die gucken ständig über den Schulter, nimmt der meinen Platz, nimmt der es nicht, nimmt der meinen Platz, nimmt der es nicht. Und dann, wenn die sagt, wer ist dran, dann sage ich sehr gerne, nee, die ist dran. Aber für die 30 Sekunden, die kochen, ist es so, ich glaube, ich habe das auch gesehen, Lindner hat mal gesagt, ja, die Leute sollen nicht fragen, wo die Leute in der Bäckerei herkommen, hat Christian Lindner gesagt. Da hat jemand geschrieben, die Leute denken nicht, wo die kommen, die denken nur, er weiß, dass ich hier stehe. So.
Ja. Nimmt er meinen Platz.
Ja, genau.
Ich finde aus meiner Erfahrung in New York, dass die Menschen dort um mich herum viel besser Schlange stehen und warten können als hier.
Ich glaube, vielleicht ist das dieses...
Leute mögen hier nicht so gerne auch.
It's us or it's me against you. Und in New York, besonders in New York, ist es ganz groß, es wir-Gefühl so. Wir sind
wir
alle
stehen in der Schlange.
Wir sind hier in diesem Deli, wir wollen alle essen.
Ja.
Und deswegen, wir müssen hier zusammenarbeiten, diese Schlange funktioniert. Und in Deutschland ist ja jeder Idiot hier in die Schlange versucht vorzudrängen. Ja. Und ich muss hier aufpassen, ich bin Platzwart. Ja. Ich muss hier aufpassen, dass niemand vordrängelt. Und dieses wir-Gefühl fehlt irgendwie.
Interessant.
Ich habe das gemerkt, als ich in Denver war. Wir sind nach Los Angeles gezogen, Teil meiner chaotischen Kindheit. Und ich habe gemerkt, in Denver verteidigt jeder seinen Platz, seine kleine Revier. Du bist auf einem Konzert. Es gab immer Streit in Konzerte in Denver, weil jeder wollte sich behaupten. Und dann war ich auf einem Konzert in Los Angeles und habe ich gemerkt, es gibt dieses Wir-Gefühl, weil in einer Großstadt musst du deine Leute schützen, damit du deine Leute zusammen hast. Und dann ist dieses Wir-Gefühl, war ich ein bisschen sensibilisiert. Ich glaube, das ist auch in Berlin ein bisschen so. Die Comedy-Szene in die kleinen, in den mittelgroßen Städten, so in Leipzig und Hamburg, die streiten sich viel mehr untereinander als in Berlin. Aber ich weiß nicht, ich würde gerne in Deutschland, dass wir ein bisschen mehr Wir-Gefühl haben. Genau das, man spürt das in New York so.
Yeah.
Ich bin einmal vom Flugzeug in New York ausgestiegen, ich habe damals geraucht und ich habe wollte Kippen kaufen und da war New York Policewoman neben mir. Ich habe gesagt, I don't have enough dollars. Und dann hat sie gesagt, how much do you need? Here's 5. But you need to stop smoking.
Wow.
Ja, und dann denkst du, ja, das ist New York. So.
Ja, aber arbeitest du aktiv daran, das zu ändern? Bist du manchmal extra American, extra polite, extra hilfsbereit oder hast du schon auf Berliner umgestellt?
Ey, 50-50 leider. Ich glaube, dieses Gespräch ist sehr gut für mich, weil ich merke so, früher habe ich gesagt, ich werde immer so amerikanisch und über. Mhm. Und ich merke manchmal, habe ich auch mal, wo ich mit Unternehmen gearbeitet habe, dass die Leute auf meine E-Mail so stark reagiert haben, so, ja, danke und so, weil ich war typisch amerikanisch, so einfach, hey, das mache ich für dich, kannst du das für mich machen, so, super mit euch zu arbeiten, ist echt cool hier. Und die haben so stark reagiert und ich habe mit meiner Frau und sie meinte, ja, weil du diese Amerikanische, die sind überrumpelt. Und ja, ich hatte eigentlich vor. Und tatsächlich, seit ein paar Wochen versuche ich, einfach netter zu sein. Gestern jemand, seinen Kopfhörer sind runtergefahren. Und ich habe gesagt, ich hebe deine Kopfhörer für dich auf. Ja.
Der Engel Drew. Er ist noch da.
Ich glaube nicht. Ich hatte für eine Zeit lang, diese Berliner Schnauze hat mich gekränkt. Und ich habe tatsächlich einmal eine Frau, hat so ein bisschen zurück, also im Laden, wie die dich ein bisschen anschnauze, wo du denkst, ich will dir gegen. Und ich habe gesagt, warum bist du gerade so unhöflich zu mir? Und sie ist so ausgeflippt. Ich habe es nie wieder gesagt.
Ja?
Ich bin gerade nicht unhöflich, wenn Sie das für unhöflich kann. Ich kann Ihnen unhöflich zeigen.
Oh. Hat noch einen draufgelegt. She doubled down.
Yeah, totally. Ja, ja, ja.
Okay.
Und so doubled down, dass ich dachte, jetzt sage ich nie wieder.
Meine Theorie war, dass die Menschen hier das eigentlich gut finden, wenn man sie sozusagen challenged und zurückmotzt, dass die es auch ein bisschen lustig finden und das mögen, dass man sich so.
Das gibt es
einfach eine andere auch. Art von Sprachverwendung ist.
Ja, aber vielleicht fehlt mir dem Feingefühl, zu so einfach zurückzuschnauzen.
Ich kann es auch nicht. Ich bin ja auch nicht hier aufgewachsen. Aber das ist mir nur, als ich hier gelebt habe, da habe ich mir irgendwie gedacht, ich glaube, das ist irgendwie so eine Art, auch fast schon so eine Art, ich mag dich so, ich motze dich mal an.
Ja, vielleicht gibt mal, das auch, wo die dann so kleine Witze machen. So.
Ja.
Ich habe einmal, das gab so einen kleinen Café, man kennt diesen Bäckerei-Café, keine Ahnung, bevor es diese New Wave, die Third Wave Coffee, so einfach so ein Bäcker. Und da waren so, du kannst genau sehen, diese Typen, der wohnt wahrscheinlich in Köln oder weiß nicht, Krefeld, besucht gerade seine Tochter hier in Berlin und hat gedacht, ich habe gerade eine Stunde, ich kann Kaffee holen. Und du hast gesehen, es war gefundenes Fressen. Der geht in diesen kleinen Café rein und sagt, ja, kann man hier Kaffee trinken? Und da waren natürlich zwei Berlinerinnen hinter dir.
Oh, oh.
Ja, sie können hier Kaffee trinken, sie können hier schwimmen, wenn sie genug Wasser mitbringen, so. Und dann fing er an zu schwitzen, der war so fast in Tränen nah.
Der Spruch ist aber nicht so schlecht.
Die haben mir diese Sprüche, aber und ich kann es gar nicht so fies sagen, wie die Frau es da an dem Tag gesagt hat. Aber wenn du in Berlin wohnst, du weißt, du kannst, ja, mach.
Ja.
Ja, gerne, klar.
Ja. So eine Art Gewalthumor. So
ja. Bisschen.
Ich hau dir eine drüber, wenn du mir auch eine drüber haust, können wir beide lachen.
Ja, 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 so ein bisschen. Aber der, also dann hat er, glaube ich, Kaffee getrunken, aber der hat geschwitzt.
Ja, die Rheinländer. Drew, ich bin dir so dankbar für deine Zeit und für dieses Gespräch, denn ich habe so viel gelernt und ich finde es so toll, dass wir uns unterhalten. Für mich ist das auch eine Art von Therapie, also nicht nur für dich.
Es war eine Therapiestunde, habe ich gar nicht erwartet. Hinterher war ich denke so, ich hätte mehr Witze reißen sollen.
Hast du einen Lieblingsdialekt?
Badisch, komischerweise, ja. Weil Bayerisch ist zu Cartoon. Schwäbisch ich glaube, jedes Mal, wenn ich in Stuttgart bin und ich höre jemanden so reden, ich denke, ah, das ist der Lokalpatriot, der hält diesen Dialekt hoch. Das ist nur der ein Beispiel, aber dann merkst du, alle reden so. Und ich kann das nicht ernst nehmen. Aber irgendwie Badisch ist dann so ein bisschen trockener von diesen Schwäbischen. Ist so, du hast immer noch diese Bayerischen, so Singsang.
Süddeutsch.
Ja. Aber dann, ich meine, also Norddeutsch ist auch schon, man hört, also es gibt nur Captain Blaubär.
Ja.
Man findet nicht so, wie in Stuttgart, in Hamburg findest du nicht so viele Leute, die tatsächlich so einen norddeutschen Schnack haben.
Otto Walkes vielleicht noch.
Ja, aber so, was man richtig gut, ich finde Bade ist so.
Captain Blaubär.
Was ist Nürnberg?
Fränkisch.
Ja, okay.
Auch schwierig.
Oh mein Gott, dieser ganze Oberfranken.
Lothar Matthäus, der Fußballer, sagt das was? Ja, das ist Fränkisch. Hast du einen Lieblingsort in Deutschland? Also einen Ort, an den du sehr gerne gehst, der vielleicht nicht deine Wohnung ist?
Ich bin im Moment sehr gerne in Hamburg tatsächlich. Kann ich nicht. Also wahrscheinlich in Berlin, es gibt so das historische Hafen und Fischerinsel. Mhm. Der Nachbarschaft, ich fand den immer super, weil der war ein bisschen versteckt. Also jetzt ist er nicht mehr so versteckt wie früher. Aber früher, es war ein bisschen komisch, dahin zu kommen. Und du hast den Hafen da, du hast einen Fluss da, du hast ein paar alte Gebäude, du hast ein paar Plattenbauten. Es war so eine schöne Mischung, fand ich immer.
Da war ich glaube ich, noch nicht.
Ja, aber jetzt so Nikolai Fiedler war auf der anderen Seite.
Okay. Okay.
Aber damals kamst du nicht dahin.
Ah, okay.
Also, weißt du, die sind irgendwie nach rechts, so Potsdamer Platz und links nach Kreuzberg und dieses Ding in der Mitte. Und da war früher so ein alten, ja, wir quatschen zu lange, einen alten Supermarkt da von EMP, ein Architekt, das war schön, das haben die aber abgerissen mittlerweile. Es war so ein verlorener Ort in Berlin, mitten in Berlin.
Ich hab gerade tatsächlich auf die Uhr geguckt, weil ich dachte, ist Wahnsinn. Ja, wir reden normalerweise immer mit unseren Gästen eine Stunde, aber es macht so viel Spaß. Ich möchte dich trotzdem jetzt in deinen Abend entlassen. Du hast auch noch was vor heute.
Ja,
was
ich habe noch ein Event mit 20% Berlin, meine englischsprachige Newsletter, ja.
Ja, lass mal einen Shoutout geben. 20% Berlin, wo kann man sich dafür anmelden?
20%.berlin ist es.
Und um was geht's da?
Na, ich habe gemerkt, dass viele englischsprachige Leute, die nicht Deutsch lernen, die haben keinen Zugang zu den Berliner Nachrichten.
Ah, okay.
Und das hat mich ein bisschen gekränkt. Und dann, wir haben einen erfolgreichen Newsletter, englischen Newsletter bei Berliner Zeitung gehabt. Und wir haben das einfach weitergemacht danach. Wir sind, ja, Promoting, vielleicht bin ich deutsch, ich bin schlecht im Promoting. Ich muss ein bisschen mehr Werbung.
Da bist du sehr German dann wieder.
Ja. Ja. Aber ich will nur auf dein Produkt konzentrieren. Ich will nicht. Und deswegen, wir haben unser Sommerfest heute, wo es sehr sommerlich ist.
Für Berliner Verhältnisse? Ja. Es ist, der Berliner Sommer ist ja berühmt, aber heute regnet es.
Ja. 20 Grad und regnet. Naja, mal schauen.
Drew, ich bin dir so dankbar für deine Zeit und für all das, was du hier erzählt hast. Und ich freue mich riesig, dass wir mit dir anfangen können. Du hast mir, bevor wir die Mikrofone angeschaltet haben, erzählt, dass du tatsächlich beim Namensgeber unseres Podcasts, bei der Wunderbar Together, bei dieser ein Jahr langen Aktion in den USA mit dabei warst und wir uns vielleicht sogar an denselben Orten aufgehalten haben. Daraus ist der Podcast entstanden. Du warst da als Poetry Slammer?
Nee, Science Slammer. Ich habe Science Slammer.
Okay, das ist was?
Ich moderiere das. Also der Wissenschaftler haben 10 Minuten was vorzutragen.
Okay.
Und also deren Recherche vorzutragen ist so ein bisschen witzig, unterhaltsam. Mhm. Und hinterher wird ausgewählt, wer am witzigsten warst.
Ja, das ist auch das. Du hast das ja auch sehr, sehr schön erzählt, wie sich deine deutsch-amerikanische Identität so entwickelt hat. Wie guckst du denn auf die Zukunft von dieser Freundschaft? Jetzt warst du Teil dieses wunderbar Together Events. Du hast, wie ich, gesehen, dass das klein, aber fein war.
Ja.
Also da wurde viel versucht, viel gemacht. Es wurden, glaube ich, über 3000 Events mitveranstaltet in diesem Jahr. Aber es gab, das war halt dann auch irgendwie very, very German. Also es war jetzt dann halt auch nicht die riesengroße Aktion, von der alle Amerikaner in dem Jahr mitbekommen haben. Es waren keine Olympic Games und kein Super Bowl. Aber es war irgendwie schön. Und jetzt ist dieses Verhältnis ja gerade sehr an so einem schwierigen Punkt. Wie guckst du so in die wunderbare Future Together?
Na, du kriegst nicht Deutschland und Amerika auseinander. Nicht nur wegen Marshallplan. Ich meine, es sind so viele Deutschen, meine Urgroßmutter nach Amerika ausgewandert. Und diese berühmte Amerikaner, die sagen, ja, I'm 50% German and 50%, es nervt, aber es bindet Leute an. Also das, die Leute, du kannst nicht Deutschland wegdenken aus Amerika. Ich weiß nicht, warum Trump jetzt einen Feind machen will aus allem. Und denkst, Amerika kann nicht funktionieren ohne Deutschland. Deutschland kann nicht ohne Amerika funktionieren. Es ist einfach so wirtschaftlich heutzutage. Und es ist auch nicht schlecht. Ich denke, es ist eine schwierige Phase jetzt. Ich weiß es nicht. Ja. Es ist auch so, man die falsche Uni gewählt hat. Wir müssen jetzt paar Semester durch und dann gucken wir, was danach kommt. Aber erstmal den Abschluss kriegen und dann. Du kannst es nicht wegdenken. Du kannst diese Beziehung nicht wegdenken. Es wird es immer geben.
Drew, wir geben mir mal am Ende das Mikrofon noch einmal ab, weil manchmal gibt es irgendwas, was unsere Gäste noch loswerden möchten, sei es ein Gruß oder ein Lebensmotto oder irgendwas, über was wir noch gar nicht gesprochen haben. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, heißt es doch im Deutschen.
Wir haben so viel besprochen, also ich habe jetzt schon viel mehr losgelassen, als ich überhaupt dachte, dass ich heute loslassen würde, geschweige denn in diesem Podcast. Ich denke so, ich hätte viel einfach witziger sein sollen, nicht einfach über meine Kindheit, aber es ist gerade da im Moment. Ich bin gerne in Deutschland, was soll ich sagen? Ich bin gerne hier, wäre aber auch gerne in Amerika.
Und deswegen bist du wunderbar.
Sehr amerikanisch.
Vielen Dank, Drew.
Ja.